Also ihr könnt echt froh sein, dass wir keinen Geruchspodcast machen, weil wir beide, Timo, wir leiden heute ein bisschen. Es riecht im ganzen Haus nach Waffeln. Und es ist echt hart.
Man muss sagen, der Geruch hat es noch nicht in unsere Redaktion quasi geschafft, aber sobald man die Tür aufmacht, auf den Flur geht, wird es dann echt hart.
Und mein Problem mit Waffeln ist, der Geruch ist ja fantastisch und ich versuche immer wieder zu versuchen, Waffeln zu essen, aber mir wird davon einfach schlecht. Egal, welche Art von Waffeln es ist, mir wird einfach nach einsamem Herz schlecht. Das ist richtig dramatisch und traurig.
Finde ich nicht, weil ich finde, Waffeln sind überbewertet. Also ist so eine der Sachen, wo der Geruch viel besser ist als der Geschmack. Also wenn eine Waffel schmeckt nicht so gut, wie es bei uns hier teilweise riecht gerade.
Und damit herzlich willkommen zum Lokalsport-Podcast. Wir sind thematisch total nah schon am Fußball dran. Aber ich glaube, so ein bisschen der Nase nach könnte heute auch eine ganz gute Überschrift für den Podcast sein. Denn wir sprechen über Trainerwechsel. Da ist in den letzten Tagen in Dortmund wahnsinnig viel passiert. Also gefühlt hat man 10 Minuten nicht auf unsere Seite geguckt und 3 neue Meldungen sind schon online gegangen. Es passiert wahnsinnig viel gerade. Auch innerhalb Dortmunds geht's hin und her. Dinge, die schon lange bekannt sind, sind jetzt auf einmal ganz akut. Wir sprechen drüber und bringen euch auf den neuesten Stand, wer noch einen Trainer hat, wer einen neuen Trainer braucht und wer noch ein bisschen Zeit hat, um einen neuen Trainer zu suchen. Diese Varianten gibt es quasi.
Vierte Halbzeit.
Und wir beginnen beim TuS Hannibal, denn die Geschichte ist ein bisschen kurios. Eigentlich war alles gut.
Ja.
Sportlich steht man in der Landesliga nicht besonders gut da, aber es ist auch noch nicht katastrophal, dass es in dieser Saison nicht um den Aufstieg geht, war glaube ich auch allen vor Saisonbeginn klar. Man steht unten drin, ist aber nicht ganz so weit weg von dem rettenden Ufer. Trotzdem gab es jetzt ein sehr überraschendes Ende mit Trainer Trippi, der nach der HSM gesagt hat, oder vielmehr geschrieben hat er eigentlich auch nichts.
Und eigentlich auch noch währenddessen.
Also Trippi ist nicht mehr Trainer beim TuS Hannibal. Genau. Das ist das, was klar ist. Und der Rest ist irgendwie ein bisschen unklar bei Hannibal.
Und da können wir an dieser Stelle auch nicht so viel Licht ins Dunkel bringen. Wir können aber das Ganze mal rekonstruieren. Hannibal war ja bis in die Endrunde geschafft. Die waren am Freitag noch dabei, sind dann aber bei der Heimstadtmeisterschaft in einer Gruppe mit dem AS 10 und 9 und dem SV Brakel ausgeschieden. Es war natürlich klar, dass die beiden Landesligisten hinter dem AS 10 und 9 wahrscheinlich ins Ziel kommen. Das ist also so ein bisschen wohl im direkten Duell in der Gruppenphase dann darum geht, wer es als Gruppenzweiter bis ins Viertelfinale und damit in den Final Samstag schafft und wer ausscheidet. Das hat ja dann Hannibal getroffen, weil sie das direkte Duell mit Brakel dann verloren haben. Das ist aber auch ganz weit weg davon, irgendwie eine Schande zu sein, sondern man hat einfach gegen den auch in der Tabelle etwas besser positionierten Landesligisten verloren. Und ich glaube, da wer es einmal in die Endrunde schafft, wenn du jetzt nicht einer der 200 Top-Favoriten bist, dann kann es auch einfach mal sein, dass es dich dann am ersten Tag rausnimmt. Und genauso hat sich Giuseppe Trippi auch verhalten. Ich hatte noch spät am Freitag mit ihm gesprochen. Die Gruppe hat sich auch als allerletztes erst geklärt, weil es die letzte Gruppe war und dementsprechend mit dem letzten Spiel. Und es war schon so, dass da viel Stolz dabei war, es geschafft zu haben, trotz zweier widriger Umstände, nämlich einmal, dass es in der Liga nicht so gut läuft und es naturgemäß ja schon für so eine Mannschaft erstmal schwer ist, dann vielleicht in der Halle der Favoritenrolle gerecht zu werden, die du dann erstmal innehast als Landesligist. Also naturgemäß gehörst du halt, wenn wir jetzt eine Setzliste machen würden, ja in die Endrunde. Und Hannibal hatte halt eine brutal schwere Zwischenrundenhalle, die Halle Brückmann, wo eben aufgrund der Hinrunde man sie jetzt auch nicht unbedingt unter die drei gesetzten Teams dann gezählt hat. Ne? Da gab es natürlich etliche Teams, die in Frage gekommen wären. Und Hannibal hat man da vielleicht dann trotz der Landesliga-Status, sage ich mal, hätte man vielleicht auch rausgenommen an vielen Stellen. Ja. Das haben sie dann geschafft und auch, die sind jetzt nicht in die Endrunde gestolpert, sondern haben das ordentlich gemacht. Und Ja, Giuseppe Trippi hatte dann mir gegenüber noch betont, dass man jetzt diese Euphorie mitnehmen wollen würde und sozusagen das total als Erfolgserlebnis verbucht und dann jetzt eben in der Landesliga-Rückrunde die nötigen Punkte eben sammeln wollen würde, damit es dann am Ende wieder reicht und man sich rettet und es dann nicht irgendwann doch mal den Gang zurück in die Bezirksliga gibt. Umso überraschter waren wir dann Anfang der Woche darauf, als wir eigentlich mit Giuseppe Trippi sprechen wollten, weil sich beim TuS Hannibal noch ein paar Neuzugänge eingefunden hatten. Der eine oder andere hatte schon während der Hallenstadtmeisterschaft gespielt, war sozusagen kurzfristig damit dabei. Und das Ganze wollten wir dann natürlich nochmal nachberichten und nochmal die Hintergründe erklären. Und Giuseppe meinem Kollegen Felix Abrahams nur sagte, hey, ich danke, dass du anrufst, aber ich kann dir darüber nichts mehr sagen, ich bin kein Trainer mehr. Und da war der...
Zwei Tage nach der HSM. Also ich glaube,
es war am Dienstag, meine ich. Ja. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob es der Montag, Dienstag, aber ich glaube...
Der 13., das müsste dann der Dienstag, glaube ich,
ja,
gewesen sein.
Ja, vom Gefühl her war es eher auch der Dienstag als der Montag. Und klar, da war erstmal kurz Schockzustand in der Redaktion, da mussten wir uns erstmal sortieren und einmal überlegen, ja, wie wir das Thema jetzt angehen. Wir hatten dann mit dem Vorsitzenden Najim Buspieber und dann mit dem sportlichen Leiter Hannibals gesprochen, mit Mualawi und die konnten uns ehrlich gesagt auch nicht so richtig weiterhelfen. Also nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil Trippi ihnen offenbar, so sagen sie, auch nicht wirklich begründet hatte, warum er denn dann nämlich schon am Samstag, also während der Finaltag noch lief, vermutlich, wir kennen jetzt keine Uhrzeit, aber der lief einfach den Großteil des Tages, zurückgetreten ist und offenbar sehr schnell auch Mannschaftsgruppen etc. verlassen hat. Also so war die Kommunikation und eigentlich alles, was bislang nach außen gedrungen ist, dass irgendwas vorgefallen sein muss. Also das hatte Giuseppe Trippi gesagt, dass irgendwas passiert ist, das war durchgezogen, das hatte ich auch nochmal dann aus anderen Quellen gehört, dass irgendwas vorgefallen sein muss. Was aber wissen wir nicht und bislang auch keiner darüber öffentlich geredet. Ich glaube, um da vielleicht einmal überzuleiten, Hannibal hat dann gut und schnell reagiert und eine andere Lösung präsentiert. Sie hatten erst Ibrahim Berro, den verletzten Spieler, die Identifikationsfigur schlechthin.
Der immer irgendwie einspringt.
Also, Ibo ist ja sozusagen genau der in einem Verein, wo relativ viel Fluktuation in der Mannschaft auch mal ist und die jetzt nicht dafür bekannt sind, bekannte Dortmunder, die sehr im Amateurfußball hier verwurzelt sind, vielleicht zu verpflichten. Da ist ja natürlich auf jeden Fall total die Konstante, ne? Mit ein, zwei anderen noch, aber dadurch, dass Hamza Berro ganz lange, also sein Bruder, ganz lange Trainer der Mannschaft war, einfach der bekannteste Mensch des TuS Hannibal, können wir glaube ich so sagen, also positionsübergreifend sozusagen. Ihm wurde dann erst dieser Interimsposten, sag ich mal, zuerkannt, aber man hatte sich recht optimistisch gezeigt, auch in absehbarer Zeit dann einen richtigen Nachfolger zu präsentieren, der es dann langfristig macht. Und das hat man dann mit Munir Basani auch recht schnell getan. Der hat in der vergangenen Rückrunde den FC Brünninghausen trainiert, war da so ein bisschen die Rolle
auch
gerutscht.
Auch sehr überraschend, genau.
Genau, auch sehr überraschend, da hast du völlig recht, da gibt es eine Parallele. Der war damals nach dem überraschenden Abgang von Reza Hasani, Giovanni Schiattarella und Dennis Wegner in die Rolle gerutscht, weil dem FCB ja fast die ganze Mannschaft weggebrochen war, man das über die eigene A-Jugend auffangen wollte und Munir Basani eben der Trainer dieser A-Jugend war. Er hatte dann aber auch, es war glaube ich, sehr schnell klar, dass er das nur das halbe Jahr macht. Inzwischen hat Brünninghausen mit Carsten Roll ja auch einen anderen Trainer und hat dann aber auch als A-Jugendtrainer dort aufgehört und war dann meines Wissens nach, hat ihn dann sozusagen vereinslos. Ich hatte ihn auch mal in der Halle Brückmann gesehen, wo Hannibal gespielt hat. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es auch, also es war an einem der ersten beiden Tage, davon hat Hannibal nur einen gespielt, deswegen, ich hatte kurz gedacht, das ist ein großer Zufall, dass man ihn dann auch in der Halle sieht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es an dem Tag war, wo Hannibal ihn noch gespielt hat, also da will ich keine falsche Fährte erlegen. Und er trainiert die Mannschaft jetzt und jetzt ist natürlich die Wintervorbereitung, die läuft und ich glaube, viele Eindrücke haben wir noch nicht und das wird dann ab Mitte, Ende Februar der Spielbetrieb in der Landesliga 3 zeigen, ob das von Erfolg gekrönt ist oder eben nicht.
Er hat auch gesagt, er freut sich auf jeden Fall, dass die Jungs jetzt keine Doppelbelastung haben, weil das war ja bei Brünninghausen der Fall, dass dass viele erst noch das A-Jugendspiel hatten und danach dann für die erste Mannschaft noch auflaufen mussten.
Ja.
Also da dann wirklich die Doppelbelastung, auch für ihn natürlich, in der Jugend irgendwie Training zu machen und dann gleichzeitig irgendwie da die erste Mannschaft zusammenzuschustern, das sollte beim TuS Hannibal jetzt ein bisschen entspannter laufen, ein bisschen geregelter und konstanter.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich erinnere mich daran, ich hatte im Laufe der letzten Rückrunde regelmäßig mit ihm gesprochen, auch nach den Spielen. Da war es halt oft so, dass es eine ganz schöne Flickschusterei war, weil die wichtigsten, die besten Spieler natürlich dann auch in der Jugend oder also die besten, wichtigsten Spieler für die erste Mannschaft, das dann logischerweise auch in der Jugend waren. Und da gab es dann schon oftmals so diese Überlegung, diesen Ballon gesagt, hey, wir spielen am Sonntagmorgen um 11 Uhr, vielleicht auch noch auswärts. Ich muss da vielleicht schon bei 2, 3 Jungs, weil ich keine Alternative groß habe für sie in der ersten Mannschaft, schauen, wie lange setze ich sie ein, wie lange kann ich sie danach noch in der ersten einsetzen. Das ist natürlich ein Balanceakt, der keinem Trainer zu wünschen ist.
Auf gar keinen Fall.
Und bin gespannt, was er unter, ich sag mal, normalen Bedingungen dann jetzt Hannibal rausholt.
Das können wir uns dann anschauen. Also beim TuS Hannibal alles sehr, sehr plötzlich und sehr überraschend. Ich finde auch überraschend ist die Personalie Hofmann beim Kirchhörder SC. Da ist es aber ein bisschen langfristiger. Da gab es jetzt die Bekanntgabe, dass er seine Rolle als Trainer über die Saison hinaus nicht fortsetzt, dass er also aufhören wird als Trainer bei Kirchhörde. Hat dich die Nachricht auch überrascht oder hattest du da so ein Bauchgefühl?
Zuletzt hat sie mich nicht mehr ganz überrascht. Mhm. Also klar ist ja Kirchhörde, da sind alles auf Aufstieg ausgerichtet. Jetzt war die Hinrunde zumindest nicht vollends erfolgreich. Ne? Man ist immer noch ein Stück weit hinten dran gegenüber Ararat Gevelsberg. Man konnte den Rückstand aber ein bisschen verkürzen. Aber da war jetzt, glaube ich, erstmal so der große Druck ist raus. Ich glaube, man denkt sich jetzt, hey, wir, oder nicht der Druck, aber die große Anspannung, sage ich mal, sondern man denkt sich, okay, den Rückstand, den kriegen wir auf jeden Fall noch umgebogen. Wenn nicht, dann sind wir...
Keine Panik.
Dann ist man vielleicht auch selber schuld. Also genau, keine Panik und... die sind jetzt nicht enteilt oder so. Deswegen dachte ich eigentlich, dass so in dieser Hinsicht alles ruhig sei. Ich hatte dann aber mit Daniel Dukic, mit dem sportlichen Leiter, gesprochen, weil Jonas Telschow, der beste Torjäger Deutschlands in der 8. Liga, muss man ja so sagen, verlängert hatte. Und das ja kurz eine Frage war, weil man ja auch Jan-Luka Knob, den besten Torjäger der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft, verpflichtet hatte. Und da habe ich mal nachgefragt, wie es denn eigentlich mit dem Trainer aussieht. Weil ist ja schon oftmals die Regel, wir verlängern zuerst mit dem Trainer und dann kommunizieren wir andere Personalentscheidungen. Und Daniel sagte man, wiege das gerade ab, man sagt dann natürlich auch schnell, man sei in Gesprächen. Und als ich nochmal explizit nachgefragt hatte, ob man denn dann verlängern wollen würde mit Heiko Hofmann vom Verein aus, hat er ein bisschen ausweichend geantwortet. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm, also es ist ja auch... sein Job, dass man nur möglichst nur die Dinge nach außen kehrt, die man halt möchte. Insofern alles gut. Aber da hatte ich mir schon gedacht, scheint jetzt nicht, dass es ein Selbstläufer ist, dass man mit Heiko Hofmann in die neue Saison geht oder dass Heiko mit dem Kichörder SC in die neue Saison geht. Das muss ja, also da sagt der nächste aber aus, von welcher Seite da vielleicht etwaige Gedanken es gibt. Und diese Antwort konnte ich mir dann gut erklären, als dann das auskommuniziert wurde.
Jetzt hat der Kirchhörder SC in Persona von Daniel Dukic natürlich noch ein bisschen Zeit, einen neuen Trainer zu suchen und zu finden. Wenn du jetzt einen aussuchen dürftest, wen würdest du dem KSC an die Seitenlinie stellen? Was muss der mitbringen?
Ich glaube, das ist ja schon eine relativ fertige Mannschaft. Also da sind viele Topspieler, die schon höherklassige Erfahrungen gesammelt haben, Landesliga, Westfalenliga, teilweise Oberliga. Ich kann jetzt ein paar aufzählen, werde trotzdem noch ein paar sträflich vergessen. Also Jonas Telschow sei genannt, Frederik Westergerling, Patrick Trawinski beispielsweise. Sprich, ich glaube, du brauchst keinen, der groß noch ausbildet. Also klar sollte ein Trainer immer den Anspruch haben, seine Spieler besser zu machen, egal wie alt die sind und wie erfahren die sind. Aber du brauchst, glaube ich, jemanden, der das, was er hat, sehr schnell, weil das zeigt ja auch die Bezirksliga 6, dass man das jetzt auch nicht so viel verzeiht. Also wenn du nicht da bist, dann verlierst du halt auch deine Punkte. Da gibt es kaum einen Sieg, der jetzt irgendwie, den es auf jeden Fall gratis gibt dazu. Der sehr schnell einfach das, was er hat, in ein Korsett gießt und vermindert das halt liefert. Und das sehr schnell funktioniert und sehr nah an vielleicht am Maximum ist, ne? Und der da auch die Spannung dann über eine Saison hält. Das sind, glaube ich, so die Kernkompetenzen. Ich glaube, du brauchst keinen Trainer, dem man nachsagt, noch 4, 5 Spieler mitbringen zu können und irgendwie ein sehr gutes Netzwerk zu verfügen. Also es schadet auf keinen Fall. Aber ich glaube, dieser ganze Bereich ist über Dani Dukic abgedeckt. Das ist ja gerade in tieferen Dingen nochmal ein Aspekt, dass der Trainer oftmals de facto auch der sportliche Leiter ist. Und gibt es vielleicht auch bei ein paar Bezirksligas noch diese Konstellation beim KSC. Auf keinen Fall. Ja, wenn ich jetzt mal spontan nachdenke, weiß ich nicht, ob der ist natürlich noch ein Amt in Würden-Westhofen, aber Tommy Gerner ist so ein Name, der mir dann in den Sinn kommt, glaube ich, der das könnte, der viel Erfahrung hat und der sich, glaube ich, eine Mannschaft anguckt und relativ schnell weiß, wo er dran ist und wie die tickt und wie er sich da verhalten muss. Der, glaube ich, einen hohen Anspruch hat an Ehrgeiz und an Erfolg. Also ich glaube, kein Typ, der sich gut damit arrangieren kann, um Platz 8 zu spielen. Das ist in der Küche heute auch nicht gegeben. Also klar geht's da gerade um Platz 1 und dann nächste Saison entweder nochmal oder in der Landesliga um den Klassenerhalt eine gute Rolle zu spielen. Aber da wäre dann dieses Spiel um Platz 8 natürlich auch wieder ein Erfolg. Und ich schätze Kirchhoff heute auch schon so ein, dass sie in dem Fall auch nochmal nachlegen könnten personell. Das wäre so jemand, aber der ist ja noch beim VfB Westhofen, beim Ligakonkurrenten. Es fällt mir in diesem Moment tatsächlich erst auf, dass man sich ja sogar bestens kennen müsste aus der Liga in Amt und Würden. Aber das wäre jetzt so ganz spontaner Name, der mir einfallen würde. Sicherlich ist er aber auch nicht der Einzige, der dieses Profil mitbringt.
Was glaubst du, wie lange dauert's? Lässt sich der KSC da auch vielleicht extra auch ein bisschen Zeit? Oder wenn einer da ist, dann ist er da? Ich lass dich kurz in Ruhe, du hast nämlich ein Problem mit deiner Brille.
Das hat mir das die ganze Zeit ganz ekelhaft auf dem Augapfel gekitzelt, wenn du es genau wissen möchtest.
Aber es scheint geklärt zu sein.
Es ist geklärt, genau. Ich glaube nicht, dass man sich lange Zeit lässt. Ich glaube, dass Daniel Dukic genau weiß, wie es funktioniert. Und es ist natürlich deutlich einfacher, eine Mannschaft beisammen zu halten und auch mögliche Neuzugänge zu holen, wenn man einfach weiß, wer der Trainer wird. Und ich glaube, er ist auch schlau genug zu wissen, dass es jetzt hilft, einen Trainer zu verpflichten, wo viele Spieler eher ein positives als ein negatives Bild haben. Deswegen bin ich mir sicher, dass, wenn wir hier gerade reden, da schon einige Gespräche gelaufen sind, man vielleicht schon eine Prioritätenliste hat, wen man gerne am liebsten hätte und Gespräche führt. Und es würde mich jetzt wundern, wenn es noch länger als 2, 3 Wochen dauert, bis Kichert jemand präsentiert. Das ist jetzt aber einfach mein Gefühl. Also,
Ich wollte gerade sagen, du weißt nicht, es ist einfach ein Bauchgefühl. Wir kommen zum nächsten Verein. Drei Vereine haben wir noch, über die wir noch sprechen. Zunächst über den Hörder SC, über KF Schari und über Aplabeck. Das sind noch die Vereine, die wir noch unter die Lupe nehmen. Der Hörder SC, ähnliche Situation gehabt wie der Kirchhörder SC. Der Trainer sagt frühzeitig, es geht nicht mehr weiter. In dem Fall Marcel Greig, der nach 4,5 Jahren Hörder SC sagt, okay, ich will noch mal was anderes machen und die Jungs sollen auch noch mal einen anderen Trainer kennenlernen. das ist auch vielleicht auch noch mal ein Argument, um dann den Verein zu verlassen. Da gibt es schon einen Nachfolger, der dann relativ fix bekannt gegeben wurde. Stefan Knob kommt als neuer Trainer. Wie siehst du diese Konstellation? Das ist ja ziemlich reibungsfrei alles gelaufen.
Das ist so. Es gibt halt für mich einen großen Unterschied. Zum Beispiel, ich hörte, dass es mich schon überrascht hat, dass Marcel Greig Hörde verlassen wird. Er ist ja wahnsinnig leidenschaftlich.
Ich kenne ihn zum Beispiel auch nur, ich bin ja noch nicht allzu lange in Dortmund, 3,5 Jahre sind es jetzt. Und genau, ich kenne ihn nur in der Rolle. Und als ich aber gesehen habe, wo er schon überall vorher war, ich dachte, doch schon in einigen Vereinen gewesen. Für mich halt absolut.
Der gute Mann ist Mitte 40. Ja, ja. Der hat schon ein Fußballerleben gelebt, das kann man so sagen. Überrascht hat es mich, weil er sich ja so wahnsinnig mit dem Hörder SC identifiziert. Also er ist gebürtiger Hörder, zwar sportlich groß geworden beim VfL Hörder, also beim großen Konkurrenten, aber das merkst du ihm schon doll an, dass das was Besonderes für ihn ist. Und deswegen.
Vielleicht habe ich das auch dann gar nicht so in Frage gestellt, dass er vielleicht irgendwo woanders mal gewesen sein könnte, ja, weil eben diese Leidenschaft so krass einfach zu spüren.
Ja, man neigt, wenn man seine Vita nicht kennt, neigt man dazu zu denken, dass es einfach jemand ist, der irgendwann mal zum Hertha SC gegangen ist und da einfach geblieben ist als Kind. Und der nicht wegzudenken ist, das musste ich mir auch erst vorstellen, also dass er nämlich jetzt, also es verfolgt ja dieses große Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen mit dem HSC, das ist glaube ich so die Überschrift unter seiner Amtszeit dort oder über seine Amtszeit dort. Und jetzt sind sie gerade mit zwei anderen Clubs punktgleich Tabellenführer. Es hat immer mal wieder so ein bisschen an was gefehlt, ne? Also man hat es nicht geschafft und ich glaube, man darf vorsichtig optimistisch sein, dass es dieses Jahr vielleicht soweit ist. Da hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass er dann frühzeitig sagt, hey, wenn es klappt, ich gehe aber den Schritt nicht mit in die Bezirksliga. Hätte ich irgendwie einfach gedacht, dass er das einmal zumindest ein Jahr auskosten möchte, mitmachen möchte und miterleben möchte.
Vielleicht aber auch, also jetzt super viel reininterpretiert, aber vielleicht auch ein Signal an die Mannschaft, okay, ihr könnt, also ihr packt das, so, wir gehen jetzt einfach davon aus, das ist ein perfekter Abschluss für mich.
Das wäre das, ja.
Den Verein hier zu verlassen und auch vielleicht nochmal so ein bisschen, so ein paar Prozent vielleicht bei der Mannschaft rauszukitzeln, um ihm eben genau diesen Abschied zu
gönnen. Das hat er mir sogar gesagt. Ich glaube, das habe ich nicht geschrieben, aber das hat er mir schon gesagt, dass so eine kleine Trotzreaktion, die erwartet er dann schon von den Jungs, weil ich glaube auch, dass da die Identifikation mit ihm seitens der Mannschaft relativ groß ist, also vielleicht größer als zu einer durchschnittlichen Mannschaft. Ich glaube, man ist aber vielleicht auch seiner eigenen, also in dem Fall meiner eigenen Fehlername aufgesessen, dass man ihn irgendwie immer da verortet hat und halt vergessen hat, ja okay, aber der ist ja wahnsinnig ambitioniert und ehrgeizig, der will halt auch nochmal selber vorankommen und vielleicht können wir da die Überleitung machen. Es pfiffen die Spatzen dann ja auch zeitnah von den Dächern, also ich habe quasi direkt, als ich das erste Mal gehört habe, Greik hört wohl in Hörde auf, kam halt ein paar Stunden später der Erste, der mir sagte, und geht zu KF Schari. Das, was Schari dann, glaube ich.
Ich sehe noch unser Gespräch, weil ich kam rein und du hast es quasi so in die Runde gesagt und mit großen Augen.
Ja, aber mit großen Augen eben, weil weg von Hörde und dann zu Schari. Da hätte man ihn jetzt vielleicht nicht sofort verortet, das weiß er auch, weil er eben vor allen Dingen für die großen Traditionsvereine aktiv war, ne, VfL Sölde, Westfalia Hucker, der Holzwicker, der SC in der Nachbarschaft, um nur einige zu nennen, also SV Brakel meine ich auch unter anderem. Und Schari gehört ja nicht in diese Aufzählung, sondern die sind natürlich dann jetzt eher kürzlich aufgestiegen, kommen eher aus der Kreisliga. Der eine oder andere sagt dem Verein gerne nach, dass er halt auch große Finanzmittel irgendwie im Einsatz sind. Aber genau dieses aus seiner Komfortzone ausbrechen, hat er gesagt, reizt ihn ja total.
Ja.
Und sowohl, also das hat er auch ganz klar gesagt, ein Verein mit einem klaren, migrantischen oder Migrationshintergrund zu trainieren, das findet er spannend. Und der ja vielleicht noch nicht jetzt so lange auf einem höheren Amateurniveau spielt oder in der Bezirks- oder in der Landesliga. Und das fand ich erstmal total sympathisch, das so offen zu sagen. Kann ich auch nachvollziehen auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es halt trotzdem auch, muss man glaube ich sagen, ein sportlicher Aufstieg, weil der Hertha SC spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga. KF Schari spielt um den Aufstieg in die Landesliga. Ich glaube, Schari wird nächstes Jahr so best case wieder eine Mannschaft haben, die da ganz oben mitspielt. Dieses Jahr ist die SG Massen zu stark, aber eine Mannschaft, die dann es vielleicht schafft. Und Hörde wird best case nächstes Jahr dann um den Klassenerhalt spielen in der Bezirksliga. Das ist, glaube ich, jetzt nicht der Verein, der direkt sagt, okay, dann rüsten wir jetzt hier die Truppe so auf, dass wir direkt nochmal um den Aufstieg spielen. Dementsprechend ist es für ihn persönlich auch ein Aufstieg. Er hat mit Axel Schmee, dem sportlichen Leiter, da eine Vertrauensperson, den er aus Holzwickede kennt, der federführend bei der Verpflichtung war. Das ist dann ja trotz aus der Komfortzone herausbewegen, glaube ich, ein Faustmann, wenn du jemanden hast, dem du vertraust, der für dich da einsteht, der dich geholt hat. Dementsprechend ist diese ganze Konstellation aus seiner Sicht, glaube ich, nachvollziehbar, attraktiv. Und auch da bin ich wahnsinnig gespannt, wie es sich dann am Sommer sportlich darstellt, weil Greig will jedes Spiel gewinnen. Will offensiven Fußball spielen, also denkt die Fußballer schon mit Ball und nicht ohne Ball. Und das passt natürlich zum Spielermaterial von Schari erstmal ganz gut.
Du hast Axel Schmering angesprochen, denn Greig kommt, wie schon gesagt, erst im Sommer. Das heißt, es muss noch ein bisschen Zeit überbrückt werden und Schmering übernimmt dann jetzt die Rolle bis zum Sommer. Wie siehst du das? Weil es ist ja schon noch ein bisschen Zeit, so eine Interimslösung über quasi eine komplette Rückrunde. Wie schätzt du das ein?
Ja, eine Interimslösung, die erstmal nur notwendig geworden ist, weil Beravan Mirek angekündigt hatte, den Verein zum Sommer zu verlassen.
Stimmt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, genau, das dass Schari ja auch noch der Trainer abhanden gekommen ist.
Genau, auch das eher überraschend. Mirek hatte ja auch den TuS Hannibal nach einer Halbserie verlassen, der ist im Winter gekommen, letztes Jahr, dann hat er den Klassenerhalt geschafft, ist gegangen, aus sehr ähnlichen Gründen jetzt dann auch das Aus, weil private berufliche Verpflichtungen zu groß seien. Ja, dann kam aber, also relativ ein paar Tage, glaube ich, waren es vor Greig als Nachfolger vorgestellt wurde, wurde das kommuniziert und dann aber wiederum ein paar Tage danach wurde aus einem Aus zum Sommer ein sofortiges Aus.
Genau, 14. Januar hieß es im Sommer und am 20. Januar dann sofort.
Also umdenken innerhalb von circa einer Woche.
Ja.
Gut, da kann man sich jetzt vielleicht sein Teil dann dazu denken, ob sich dann jetzt die Ausgangslage persönlicher, beruflicher Natur in der Woche so verändert hat, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber ja, Schari hat damit mit Aki Schmeling halt den in meinen Augen total naheliegenden Nachfolger gefunden aus mehrerlei Gründen. Also sie wollen Zweiter werden, sind gerade einen Punkt hinter Osmanispor. Man traut sich aber zu, diesen Punkt noch aufzuholen, gerade weil Osmanispor auch den einen oder anderen Abgang jetzt im Winter hatte und man so ein bisschen in der Liga anzweifelt, ob sie nochmal genauso schlagfertig sind wie in der Hinrunde, die ein totaler Erfolg war. Und auch da ist ja, das war auch schon im alten Jahr, mit KDK ja der Trainer gegangen. Und deswegen möchte man dieses Ziel erreichen. Nach oben so wahnsinnig schiebt man nicht mehr, weil die SG Massen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele, also irgendwie 15 Punkte oder sowas weg sind. Auf jeden Fall, die haben ja nur ein Spiel unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Sprich, die sind weg.
Krass.
Und jetzt hast du mit Schmeling einmal jemanden, der die Mannschaft kennt, der braucht keine Eingewöhnungszeit. Und das bei einer Rückrunde, dann, wenn du die überstanden hast, ist ja schon fast durch. Na, dann, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Also er kennt die Mannschaft. Er ist ein wahnsinnig routinierter Trainer. Vielleicht ist das in Dortmund beim einen oder anderen Stück in den Hintergrund geraten, weil er zuletzt beim Lüner SV und beim Holzwicke der SC aktiv war und jetzt 2 Jahre lang gar nicht als Trainer. Aber es ist so in der jüngeren, mittleren Vergangenheit schon einer der erfolgreichsten Trainer der Stadt. Also bei TuS Körner, aber vor allem beim SV Brakel, wahnsinnig erfolgreich gewesen und sich einen sehr guten Ruf erworben, den er dann bei Holzwicke weitergeführt hat, mehrfach aufgestiegen. Beim Lüner SV war es dann sportlich vielleicht nicht ganz so glücklich in dem Umfeld dort, aber das ist natürlich jemand, glaube ich, den kriegst du als Bezirksligist eigentlich nicht. Und wie gesagt, jetzt kennt er die Mannschaft sofort und was in meinen Augen ein ganz zentraler Punkt ist, dass er Marcel Greig verpflichtet hat und jetzt einfach aus erster Hand ihm die Mannschaft quasi übergeben kann. Also da wird sicherlich der Kontakt dann mit zunehmender Saisondauer immer intensiver und Marcel Greig kriegt ungefiltert alles nötige Informationen geliefert, was er wissen will, was er wissen muss und du läutest jetzt einfach schon den perfekten Übergang ein, weil du halt vernünftig bist und sagst, hey, so wahnsinnig oben angreifen können wir nicht mehr und eigentlich stellt sich vielleicht schon eine gewisse Entspannung dann ein mit Blick auf diese Saison.
Das klingt doch nach einer sehr versöhnlichen Saison, die Schari da noch bevorsteht. Ein bisschen holprig ist es bei Aplabek. Wir springen in die Oberliga. Auch da ist schon früh bekannt gegeben worden, dass Stiepermann auch nicht weitermacht nach dieser Saison. Also da wie bei den anderen Vereinen zuvor auch schon klar die Entscheidung gefällt, frühzeitig die Entscheidung gefällt, auch wenn da noch kein Verein irgendwie angeklopft hat oder irgendwas fix war, aber die Entscheidung gab es, die Entscheidung stand fest und jetzt dann überraschend auch ab sofort, also nicht wie bislang geplant zum Saisonende noch Stiepermann als Trainer an der Seitenlinie von Aplabek, sondern auch mit sofortiger Wirkung jetzt das Ende. Was wissen wir da zu den Hintergründen?
Ich glaube, man muss erstmal ganz klar trennen. Abgang zum Sommer, keine große Überraschung. Es ist klar, Marco Stiepermann will als Trainer weit kommen, hat das Zeug dazu, ist enorm angesehen. Wahnsinnig erfolgreiche Arbeit beim ASC 09, jetzt das dritte Jahr in Serie. Da hat es vielleicht eher, also mich persönlich hat es eher damals überrascht, als es hieß, dass er noch in das dritte Jahr geht, dass man nicht nach zwei Jahren schon den nächsten Schritt macht. Deswegen hatten das, glaube ich, die meisten erwartet. Und er wird auch, kommen wir gleich zu, sicherlich auch eine Aufgabe finden, die für ihn ein Fortschritt ist. Umso überraschender war es dann, als uns die Nachricht ereilte in der vergangenen Woche, ich glaube am Donnerstag, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung endet, dass Stiepermann und sein Co-Trainer Justin Martin, die beiden arbeiten ja wahnsinnig eng zusammen, also die gibt's als Duo dann auch zukünftig, nur um sofortige Vertragsauflösung gebeten haben. Und so richtig Licht ins Dunkle gekommen ist eben nicht. Also die Mitteilung des ASC 09 war, glaube ich, sehr authentisch. Also man wirkte, glaube ich, auch überrascht und konnte nicht so richtig sagen, woran es liegt. Der Reflex war ja vielleicht, dass das schon noch passieren könnte, weil jetzt der Regionalligist angefragt hat, wo Stiepermann sagt, hey, das muss ich machen. Und dann ist, glaube ich, allen klar, dass das Aplerbeck da keine Steine, und ihm auch einfach keine Steine in den Weg legt. So, deswegen hatten wir ehrlicherweise erwartet, dass in die Richtung was kommt, wobei es jetzt nicht diesen Club gab, wo man sagte, oh, das ist richtig heiß und das könnte was werden. Dann gab es aber die Aussage auch von Dennis Hübner vom sportlichen Leiter Aplerbecks, dass das nichts mit einem neuen Verein zu tun hat. Und dann die Aussage Stiepermanns, der sich ja eher kurz erklärt hat, dass er das Ganze nicht so an die große Glocke hängen wolle. Aber ich habe das Zitat nicht genau im Kopf, aber sinngemäß hieß es ja, dass er nicht mehr die größtmögliche Aussicht, du hast es vielleicht
auf also ich habe es mir stichpunktartig nochmal notiert. Er sei sich nicht mehr sicher, den maximalen Erfolg, also den maximal sportlichen Erfolg rausholen zu können.
Genau. Und da
was kann man denn daraus ziehen?
Das rätseln wir ehrlicherweise seitdem auch. Also wir haben jetzt Dienstag heute, den 27. glaube ich, Januar. Und da ist bislang kein Futter dran zu bringen. Also es gibt jetzt keine Information, dass 3, 4, 5 Leistungsträger oder so Aplerbeck im Winter noch verlassen. Also die Planung ging ja eh nur bis Saisonende, die gemeinsam. Wir haben, anders als vielleicht beim Dos Hannibal, nicht von einem Knall am Rande der Stadtmeisterschaft oder sowas gehört. Die gingen irgendwie unglücklich, aber okay aus. Man ist im Halbfinale rausgeflogen, man hätte jetzt gerne noch gewonnen. Stiepermann hätte gerne diesen Titel auch mitgenommen. Aber das ist jetzt auch kein Drama, dass man dann halt irgendwann, wenn das Niveau sehr hoch ist, einfach mal ein Spielchen verlieren kann. Dann bist du halt dann raus an der Stelle des Turniers. Entsprechend, fällt es weiterhin sehr schwer, da Erklärungsansätze für zu finden.
Vor allem, weil er ja auch gesagt hat, dass die letzten 2 Jahre die Mannschaft auch an einem Leistungslimit eigentlich auch gespielt hat und dass das auch gar nicht mehr zu erwarten ist, dass diese Qualität oder auch dieser Tabellenplatz nochmal in dieser Saison auch zu erwarten ist. Und dennoch stehen sie ja nach wie vor da sehr weit oben in der Tabelle. Also eigentlich ja ein sportliches Maximum, was da gerade wieder erreicht wird. Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann man nicht genug wertschätzen und nicht oft genug sagen, dass diese Platzierung, an die man sich vielleicht gewöhnt beim AS 10 und 9, also man sortiert sie inzwischen irgendwie Jahr für Jahr dann da oben ein, aber dass es trotzdem Jahr für Jahr eine große Leistung und ein großer Erfolg ist, weil da natürlich Mannschaften mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten deine Konkurrenten sind.
Klar.
Und dann einfach, also vielleicht ist auch mal eine Mannschaft mit einem ähnlichen Etat dann dabei, aber das Jahr für Jahr zu wiederholen, das ist einfach eine große Leistung und dann auch die Spieler zu halten und mit den entsprechenden Argumenten, die dann eben nicht nur finanzieller Natur natürlich sind, die dafür sorgen. Ne? Das ist ja auch dann ein Teil der Leistung. Deswegen fällt es schwer, da eine Erklärung für zu finden. Man hat ja immer noch die Aufstiegschance. Klar steht es mit der berühmt-berüchtigten Stadion- und Lizenzfrage wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, ob man dann wirklich aufsteigen darf. Aber für die sportliche Leistung der Mannschaft ist es ja erstmal unerheblich.
Genau, es ist ja erstmal, also das, ja das, das zu erreichen, einbilden. Genau, ist ja erstmal, der Rest liegt ja dann nicht auf dem Platz. Ne?
Genau, also wenn sie aufsteigen oder wenn sie unter die ersten zwei kommen, das Ausstiegsrecht gewinnen, dann darf die Mannschaft sich ja genauso feiern, selbst wenn es am Ende dann nicht in die Regionalliga gehen sollte, mal rein hypothetisch. Deswegen, ich kann es dir nicht sagen, woran es ja am Ende gelegen hat, woran es vielleicht dann auch gescheitert ist. Es gab ja zwei Abgänge, einmal von Anis Gio, der den Verein verlassen hat, der sportlich, glaube ich, dann schon ein bisschen wehtut, aber jetzt auch nicht die Ambition auf den Kopf stellt. Und einer der Torhüter hat den Verein noch verlassen. Also Mihaljovic ist zum SV Brakel gegangen, aber das ist sportlich, glaube ich, nicht so relevant, weil er eben nur ein Spiel absolviert hat. Also wir wissen es nicht.
Was wir wissen, ist aber, dass es einen Nachfolger bereits gibt, der beim ASC aber erst im Sommer anfängt, mit Magnus Niemöller, nach Erkenschwick und nach Haltern, nach dem TuS Haltern, dann jetzt Dortmund seine Station. Aber bis dahin ist es jetzt auch erstmal ein bisschen schwierig bei Aplerbeck, oder?
Ja, und bis dahin, also da brauchst du natürlich schon eine Nachfolgelösung jetzt, also du brauchst eine Regelung, weil du ja da weniger jetzt die Rückrunde unter die Überschrift stellen kannst. Ja, geht irgendwie vielleicht frühzeitig in die goldene Ananas. Nee, du hast 3 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Es wäre fahrlässig, die Chance nicht zu maximieren zu wollen, trotz allem, um das am Ende zu schaffen. Es hat jetzt im ersten Testspiel, hatte David Ringel, der Torwarttrainer, die Mannschaft erstmal betreut. Ich persönlich hätte vielleicht auch erwartet, dass Dennis Hübner, der sportliche Leiter, der schon mal Aplerbecks Trainer war, also der Vorgänger Stiepermanns, passenderweise, und dann ist er als sportlicher Leiter irgendwann zurückgekehrt, dass er vielleicht auch an der Seitenlinie steht. Nach unseren Informationen ist es aber gerade wohl eher so, dass der ASC noch eine richtige Interimslösung sozusagen sucht und das nicht rein intern auffangen möchte.
Verständlich
grade,
auch.
Genau, da gerade bei ist das zu suchen. Ich glaube, aber auch da gilt eigentlich alles, was ich auch für Schari gesagt habe. Also auch da ist es wichtig, glaube ich, jemanden zu finden, der die Oberliga ein bisschen kennt, der die Mannschaft ein bisschen kennt, der sich nicht erst von null an irgendwie einarbeiten muss. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen Erfahrung auf dem Niveau hat. Das sind schon Argumente, die du wahrscheinlich als Trainer jetzt auf deiner Habenseite haben solltest.
Würde dir da Name zu dieser Beschreibung in den Kopf springen?
Nicht wirklich an der Stelle. Also klar hört man mal hier und da was, ist aber glaube ich alles noch zu vage, um das jetzt hier irgendwie in den Raum zu werfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei Dennis Hübner gerade das Telefon auch viel klingelt und ihm wird es wahrscheinlich ein bisschen kälter erwischt haben als seinen Kollegen Daniel Dukic. Also bei Dennis Hübner glaube ich nicht, dass auch er das hat kommen sehen, sondern da wird man gerade mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.
Das denke ich auch. Und sobald es da eine Lösung gibt, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. Also viel los bei den Dortmunder Clubs, obwohl gar nicht gespielt, also zumindest kein Ligabetrieb ist, noch nicht, beziehungsweise bei Aplerbeck geht es ja jetzt schon wieder los. Die sind ja schon fast wieder dran mit der Oberliga. Bei den anderen Ligen dauert es noch ein Momentchen länger, bis es dann wieder in die Liga geht. Ich sag dir vielen Dank, dass du uns alle einmal abgeholt hast
und
uns alle auf den neuesten Stand gebracht hast, was Trainerwechsel, sofortige Wechsel, Interimslösungen angeht. Und für euch alle News gibt's natürlich auf rn.de/dosport. Und kleiner Hinweis noch, wenn ihr auf rn.de geht und den Reiter Lokalsport sucht, den findet ihr jetzt unterm Menü, oben rechts. Da gibt's jetzt, wir haben gelernt, das ist ein Burger-Menü.
Ein Burger-Menü.
Also es sind 3 Striche untereinander
mit Menü. Da kann ich nicht erklären, wieso.
Ich glaube, es sieht tatsächlich aus wie so ein Burger. Also wie so ein illustrierter Burger. Aber ihr klickt einfach auf Menü. Das ist am einfachsten. Da findet ihr den Lokalsport und da findet ihr uns dann auch weiter. Oder ihr legt euch direkt rn.de/dosport als Favorit an. Das geht natürlich auch.
Das klassisches Lesezeichen.
So, genau, ein Lesezeichen. Ja. Ich sage vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und wir hören uns demnächst. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.